meine Dankbar. Und ich glaube, ich mache mir direkt einen Cocktail. Ist ja morgens, aber ohne Alkohol. Was haben wir hier? Ein bisschen Erfolg. Ein bisschen Anerkennung. Oh, und da freue ich mich drauf. Ein kleiner Schuss Freiheit. Bin ich sehr dankbar für. Alles sehr schöne Dinge. Ja. Schaut mal, sieht schön aus, ne? Ich glaube, den bringe ich Pam. Ne? Lass dir schmecken. So, jetzt brauche ich natürlich noch einen. Aber das war so mein erster Gedanke, dass ich hier nach vorne komme und sage, guck mal, so gut geht's uns. Wir sind alle irgendwo erfolgreich, irgendwo anerkannt, haben Freiheit. Oh, vielleicht noch ein kleiner Spritzer Lebensstandard dazu ist toll. Und dann, jetzt sei doch auch mal mehr dankbar dafür. Weil das hat Gott uns alles geschenkt, ist alles super. Aber dann merkte ich so, das ist eigentlich nicht das, worüber ich predigen möchte. Und ich habe Christian gefragt. Und er hat mir eine andere Bibelstelle empfohlen, die nochmal einen anderen Fokus bringt. Und da dachte ich, boah, richtig gut, das mache ich. Oh nein! Oh je! Ah! Ah! Weiß man nicht. Seht ihr das hier? Also ein bisschen von der Freiheit erkenne ich hier noch, aber eigentlich Scham, Schande, öffentlich geächtet bin ich nun. Was soll ich machen? Ja, ich kann jetzt natürlich die Predigt so halten. Das sieht jetzt jeder von euch, ne? Ja, genau, ich könnte es ausziehen, ich kann es auch verdecken. Klebt hier noch so ein bisschen. Ihr könnt euch übrigens auch selber daran bedienen später, ne? Vielleicht nicht während der Predigt, das lenkt dann ein bisschen ab. Also ich habe hier diesen Fleck meiner Tollpatschigkeit, auf den ich jetzt nicht wirklich stolz bin. Ich kann aber auch Gott einfach trotzdem danken dafür. Hierfür, für meine Tollpatschigkeit, ja gut, vielleicht jetzt nicht. Aber dass mir das eigentlich egal sein kann. Weil dieser Fleck, wenn ich zu euch gucke, sehe ich den gar nicht. Und ob ihr den seht, kann mir eigentlich egal sein. Es kommt nicht auf die Anerkennung an, die ich von euch bekomme. Sondern eigentlich nur, ob ich Anerkennung von Gott bekomme. Und dann kann ich das hier auch tragen. Das ist... Ja, ne? Genau. Also das ist für mich gar nicht so schlimm. Sollte es zumindest nicht sein. Im ersten Moment kann ich natürlich sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich so geschaffen, dass mir sowas passiert? Hättest du das nicht verhindern können? Ich kann wütend sein, ich kann traurig sein. Und das ist in Ordnung. Ich sollte aber irgendwann zu dem Punkt kommen, dass ich sage, Gott, ich bin dir dankbar dafür, dass ich nicht davon abhängig bin. Zumindest nicht abhängig sein sollte. Dass du das für mich anders gedacht hast. Und dann sind die Blicke der Vorurteilung oder die Nervosität, die ich empfinde, die empfinde ich übrigens auch gerade, unabhängig von dem, was mir passiert ist. Das ist in Ordnung. Und im Prinzip war das jetzt schon der Inhalt der Predigt. Ich könnte jetzt auch wieder runtergehen. Aber ich möchte es natürlich noch ein bisschen schön ausgestalten und wir wollen einen Blick auf die Bibel werfen. Wir gucken uns Apostelgeschichte 5 an. Ich möchte euch ein bisschen in den Kontext mit hineinnehmen. Das finde ich immer besonders spannend. Wir sind in Apostelgeschichte, also heißt es, Jesus ist schon gestorben. Er ist auch wieder auferstanden. Er ist auch wieder schon wieder in den Himmel gefahren. Und wir sind in Apostelgeschichte 5 an dem Punkt, wo die Apostel den Heiligen Geist empfangen haben. Und ja, zu Pfingsten, ne? Wunderbar. Und wir sind in der Urgemeinde in Jerusalem. Und die Urgemeinde ist richtig beliebt in der Bevölkerung. Sie wächst stetig. Es gibt so ein bisschen Probleme, Konflikt mit dem Hohen Rat. Das ist der Sanhedrin. Die Führung obliegt dem Hohepriester Kaiaphas oder Josef, der Kaiaphas genannt wird. Es gibt recht viele Namen für den Typen. Das ist übrigens auch der, der für die Hinrichtung von Jesus maßgeblich verantwortlich war. Und die Apostel und die Teile der Urgemeinde sind recht häufig am oder im Tempel und verkünden dort das Evangelium und heilen Menschen. Das finden die Hohenpriester nicht ganz so schön, der Hohepriester und der Sanhedrin. Und sie zitieren die Apostel vor sich und sagen ihnen, Leute, es geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Ihr dürft nicht von Jesus und seiner Wiederauferstehung predigen. Das geht nicht. Sie dürfen dann aber gehen. Sie halten sich aber halt nicht dran und machen genau weiter damit. Sie verkünden Jesus, den auferstandenen Christus. Sie heilen viele Menschen. Und viele Menschen bekehren sich. Es geht einfach weiter, es hört nicht auf. Der Hohe Rat entschließt sich dann, sie einfach zu verhaften. Weil dann ist Schicht im Schacht. Die können ja dann nicht einfach gehen und weitermachen. Gut, sie könnten im Gefängnis weiter predigen. Aber so, dort, wo der Tempel ist, da geht es eben nicht mehr. Ein Engel greift ein und befreit sie. Hat wieder nicht geklappt, sie predigen weiter. Und die Gemeinde wächst. Und der Hohe Rat stellt sich die treffende Frage, wie soll das alles noch enden? Tja, also mein Resümee an der Stelle wäre, die Apostel haben die Menschen, die Bevölkerung auf ihrer Seite und offensichtlich auch Gott auf ihrer Seite. Der Sanhedrin hat es nicht. Sie möchten aber trotzdem, also der Hohe Rat, sie zum Schweigen bringen. Also zitieren sie nochmal vor sich. Und die logische Konsequenz nach, wir sagen euch, lasst das, wir sperren euch ein, ist jetzt steinigen. Aber der Hohe Rat fürchtet sich ein bisschen davor, weil die Bevölkerung liebt ja die Urgemeinde so. Das wäre also schlecht für das eigene Stimmungsbild und die eigene Autorität und den Machtbereich. Deswegen schwanken sie noch ein bisschen. Und sie versuchen, mit ihnen zu diskutieren. Und dann steht da, Petrus und die Apostel sagen, man muss Gott aber mehr gehorchen als den Menschen. Damit haben sie jetzt nicht gerechnet. Sie sind sehr wütend. Und in Vers 33 steigen wir jetzt ein. Ich lese vor. Als sie, der Hohe Rat, aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Jetzt also doch. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf. Ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer und befahl, die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Und dann sprach er zu ihnen, ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen hier ab, also den Aposteln, und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Also nochmal halbwegs glimpflich davon gekommen. Der Hohe Rat versucht die Apostel Mund tot zu machen und Gamaliel merkt an, dass das entweder von ganz alleine passieren wird oder sie eh nichts daran ändern können, wenn Gott das unter seinem Schutz hat. Und ich würde sagen, diese These war rückblickend absolut korrekt. Wir stehen hier heute noch und verkünden Jesus. Also ist nicht zerstreut worden und ich bin Gamaliel an der Stelle noch recht dankbar, dass er nicht alle Apostel hat steinigen lassen, sondern für sie eingestanden hat. Halleluja an der Stelle. Gamaliel hat übrigens auch ein Evangelium. Das ist nur noch fragmentarisch vorhanden. gehört zu den apokryphen neutestamentlichen Schriften. Ist auch deutlich später entstanden. Also ist wahrscheinlich die Frage, ob er das selber überhaupt geschrieben hat. Kann auch sein, dass es jemand geschrieben hat und einfach seinen Namen draufgepackt hat. Fand ich nur ganz spannend, so als Fun Fact. Und in meiner Übersetzung, der Schlachterübersetzung, stand jetzt, sie wurden geschlagen. Man gab ihnen Schläge. Ich habe mir noch eine andere Übersetzung angeguckt. Da stand dann nicht nur, ja, sie haben vielleicht irgendwie einen Klaps bekommen zur Einschüchterung. Nein, die wurden ausgepeitscht. Komplett. Denn das diente nicht nur zur Abschreckung, sondern war eine Form von öffentlicher Bloßstellung, von Ächtung. Man sieht ja auch die Verletzungen, die so Peitschenhiebe mit sich ziehen. Und dass diese Leute das abbekommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch damit ginge, wenn ihr das abbekommt. Ich wäre wahrscheinlich komplett geschockt, überall die Schmerzen, entehrt, gedemütigt. Mir wäre an der Stelle dazu zumute, mich einfach irgendwie in den Raum einzusperren, traurig zu sein. Aber ich wäre jetzt nicht direkt dankbar in dem Moment. Ich lese jetzt mal weiter in Vers 41. Was machen die Jünger? Sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Ja, cool. Sollten wir am besten auch so machen. Jetzt war ich noch nie in einer vergleichbaren Situation und ich hoffe sehr, keiner von euch. Aber wir können das natürlich ein bisschen übertragen. Wir können sehen, okay, eigentlich erfahren die Jünger etwas Furchtbares, etwas Schlimmes. Und sie kommen in Freude. Guck mal kurz. Ja, du darfst auch eins weitermachen. Wahrscheinlich sahen sie in etwa so aus. Ganz ehrlich, da sehe ich mich nicht. Und das ist auch in Ordnung. Wenn ihr schon irgendwie geistlich an dem Punkt entwickelt seid, dass ihr das könnt, cool, Halleluja. Ist aber, glaube ich, nicht der Anspruch. Was wir mitnehmen können, ist auf jeden Fall, wenn ihr negative Gefühle habt, kommt in die Dankbarkeit. Wenn euch irgendwas Schlimmes widerfährt, irgendein Leid, kommt in die Dankbarkeit. Nicht sofort. Ihr müsst auch nicht für das Negative dankbar sein. Für das Leid, für die Scham, für die Schande oder Tollpatschigkeit. Sondern trotz dieser Dinge sollt ihr dankbar sein. Dankbar, dass Gott euch gebraucht, dass er euch unterstützt und bei euch ist. Die Jünger wissen genau, warum sie das Leid abbekommen. Sie sind nicht froh über das Leid selbst oder dankbar. Und deswegen, wenn ihr euch verachtet, erniedrigt, beschämt fühlt oder wenn ihr traurig oder wütend seid, im Prinzip könnt ihr die ganze Bandbreite an negativen Gefühlen nehmen, dann kommt erstmal vor Gott, klagt ihm diese Gefühle, die dürft ihr zulassen, denn wir haben einen so wunderbaren Gott, dass wir auch das tun können. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr zu einem Dank kommt, dann ist das schon ein richtig guter Schritt. Ich mache das gerne, wenn ich mies drauf bin, dann packe ich mein Gebet so, dass ich erst die Klage habe und am Ende zum Dank komme. Ich danke Gott dann dafür, dass er das Beste aus meinem Leid machen wird, dass er mich gebrauchen wird und dass es zu seiner Ehre gereicht. Und falls ihr merkt, ich kann das nicht alleine. Manche Sachen sind einfach so groß und so schlimm, dass das kein Werk für einen alleine ist. Dann haben wir hier eine richtig gute Gemeinde. Ihr könnt zu anderen Menschen gehen, die euch da begleiten. Sprecht miteinander, tragt einander im Gebet. Ihr habt Hauskreise, Gebetspaten oder einfach random Leute, die lächeln. Geht einfach auf die zu. Und ich finde, die Predigt reiht sich auch ganz gut ein in die vorangegangenen Predigten, Open Doors. Die haben tatsächlich sowas erfahren, viele von denen. Uns geht's deutlich besser, aber wir können mega dankbar sein dafür natürlich. Und wir können die von Open Doors im Gebet mitbegleiten. Und was ich auch noch sehr schön fand, kleine Geschichte aus unserem Hauskreis. Wir haben die Predigt von Fabian Herwig nachbesprochen. Das war das mit dem Lebenskarussell. Worum dreht sich euer Leben? Und eine Person in unserer Runde sagte, ja, mein Leben dreht sich um Dankbarkeit. Und ich war, wow, richtig gut. Wenn wir das hinkriegen, mega. Das ist wirklich ein wichtiger Schritt. Und schließen möchte ich jetzt, indem ich nochmal Thessalonicher aufgreife. In meiner Übersetzung klang es ein kleines bisschen anders, aber das fand ich gerade schön. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Nicht wegen allen Dingen, in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen.